Die Yeah mit Zero um 10 Minuten nach 5. Ihr seid bei Flux FM in der Morning Show am Nachmittag. Im September, da wird gewählt auf dem Wahlzettel zur Bundestagswahl unter anderem im Angebot die AfD, die Alternative für Deutschland oder wie im aktuellen Buch von Melanie Ammann getitelt wird, Angst für Deutschland. Melanie Ammann ist promovierte Juristin und Journalistin beim Spiegel. Sie hat die Partei fast 4 Jahre als AfD-Berichterstatterin begleitet, ist tief in ihren Kosmos eingetaucht und lässt uns jetzt ausführlich ja an ihrem Wissen, an ihren Recherchen und Erkenntnissen über die Partei teilhaben. Die Wahrheit über die AfD, wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steuert. Herzlich willkommen, Melanie. Schön, dass du bei Flux FM bist.
Hallo.
Wenn es um die Vorboten der AfD geht, dann kommen wir an Thilo Sarrazin nicht vorbei. Das sehen wir auch in deinem Buch, vor allen Dingen an Sarrazins Keller. Wie du schreibst, das Rohmaterial der AfD lagert in einem Keller in Berlin-Charlottenburg-Wilmersdorf. Erzähl ein bisschen davon und welche Rolle spielt dieser Mann bei der Entstehung der AfD?
Ja, das war total spooky. Ich bin für die Recherche zu dem Buch, habe ich ihn gefragt, ob ich ihn nochmal treffen kann, weil ich irgendwie so gedacht habe, dass es eigentlich hat es doch mit ihm angefangen. Und dann haben wir uns bei ihm am Kaffee unterhalten und er hat eben erzählt, dass er so viele Leserbriefe bekommen hat damals auf dieses Buch, Deutschland schafft sich ab. Und dann habe ich gefragt, ja, haben Sie die behalten, was haben Sie denn mit denen gemacht? Und dann meinte er, ja, die habe ich alle noch, die sind im Keller. Und dann sind wir halt in diesem Keller und da stehen Ordner und Ordner, also auch so wie Sarrazin halt so ist, so mega penibel, alle so archiviert mit so Klebstreifen auf der Rückseite und so. Und wenn man diese Briefe liest, dann klingt das schon so wie der Sound der AfD. Also da hört man schon so drin den ganzen Ton, die ganzen Sprüche, die da kommen. Und dieses endlich sagt's mal einer und die Türken sind faul und die Araber sind vermehren sich wie wild und so. Diese in Anführungsstrichen unbequemen Wahrheiten, die dröhnen einem da schon aus diesen Briefen so entgegen. Mhm. Also es war wirklich so die Geburtsstunde, so die erste Geburt der AfD.
Mhm. Wenn man ihn jetzt auf die Entwicklung der AfD und die Entstehung der Partei anspricht, sagt er dann sowas wie, oh Mann, was habe ich da bloß losgetreten? Wahrscheinlich nicht.
Also er muss natürlich jetzt so diese Gratwanderung hinkriegen. Einerseits ist er ja stolz darauf, dass irgendwie die AfD sozusagen seine ganzen Thesen so aufgearbeitet hat und ihn auch so hofiert, also gerade bei diesen ganzen Euro-Themen und bei Zuwanderung ja auch. Andererseits ist es ihm natürlich peinlich, dann in einem Atemzug mit Höcke irgendwie genannt zu werden. Das will er natürlich dann auch nicht. Und dann hat er mir sogar gesagt, also ich würde tatsächlich eher unfähige Politiker von anderen Parteien wählen als den Höcke und so, um zu zeigen, dass er mit denen nichts zu tun haben will. Aber wenn man dann mal ihn konfrontiert mit so ein paar AfD-Themen, dann muss er zugeben, eigentlich sind das schon so seine Brüder im Geiste noch immer.
Vor Bernd Lucke und Frauke Petry haben ja viele Bürger schon mal versucht, neue rechtskonservative Parteien zu etablieren, wie zum Beispiel Manfred Brunner 1994 mit seinem Bund freier Bürger. Das hat aber damals nicht geklappt, ist gescheitert. Ja, wieso hat die AfD so viel Zuspruch bekommen? Was hat sich da verändert für die AfD?
Also ich glaube, da gab es ganz viele Faktoren, die so zusammengewirkt haben. Das ist sowieso der perfekte Sturm quasi. Die Temperatur muss stimmen und irgendwie der Wind muss stimmen und alles wirkt dann so zusammen. Und bei der AfD war das halt sozusagen, Thilo Sarrazin hatte eben das erste Tabu gebrochen, dass man schon wieder so sagen durfte quasi, ich finde die Ausländer eigentlich irgendwie doof und die sind ja auch nicht so klug wie wir und so. Und dann kamen diese ganzen Krisen dazu, also Euro-Krise, Flüchtlingskrise, die halt in den Leuten dann eben zum Teil wirklich existenzielle Ängste ausgelöst haben. So Gott, wir werden arm und die Muslime übernehmen hier die Überhand und alles. Und dann natürlich auch noch, dass die AfD sich viel besser vernetzen konnte als dieser Manfred Brunner damals. Also der musste halt irgendwie seine Leute so über die Post finden oder über Veranstaltungen und so und konnte mit oder telefonieren mit denen. Und jetzt kannst du halt irgendwie eine Facebook-Gruppe aufmachen, die wird dann von 1000 Leuten geliked oder was, oder da bewerben sich dann Leute um oder liken deine Seite und so. Und du findest einfach deine Mitstreiter viel leichter als damals.
Fast 4 Jahre bist du an der AfD dran als Berichterstatterin und du sagst auch ganz selbstkritisch in deinem Buch, dass du die Entwicklung der Partei auch ab und zu mal falsch eingeschätzt hast. Pauschale Verurteilen macht man dann auch gerne oder man muss Erwartungen korrigieren. Was waren so Punkte, wo du gedacht hast, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht?
Also ich habe gedacht, nachdem die sich gespalten haben, so das war's jetzt erstmal. Also nachdem Bernd Lucke rausgeschmissen wurde, beziehungsweise entthront wurde auf dem Parteitag von Essen im Sommer 2015, da war die AfD teilweise echt so im Keller der Umfragen, Sarrazins Keller der Umfragen quasi, bei 2% oder 3% oder so. Und dann hat ihnen ja die Flüchtlingskrise diesen Boost irgendwie nochmal gegeben. Und da habe ich total unterschätzt, dass dieses Thema da schon so in der Luft lag. Und die AfD hat auch schon vorbereitet, noch bevor überhaupt so die ersten Massen so an Flüchtlingen kamen, hatten die schon irgendwie so ihre Slogans da und ihre ganzen Unterlagen, haben da so eine Pressekonferenz zugemacht und so. Und das war, da haben die genau gespürt, das ist das Thema, das jetzt kommt und das schnappen wir uns. Und das habe ich tatsächlich erst später gerafft, wie gut vorbereitet die da waren.
Die AfD-Spitze hat ja viele Konfliktlinien. Kannst du noch mal für uns kurz aufzeichnen? Du steckst ja absolut drin in der Thematik. Welche sind das? Von welchen Strömungen kommen die, dass man das lagermäßig noch mal einordnet?
Also ich glaube, man muss kapieren, dass es bei der AfD Leute gibt, denen es wirklich politisch um was geht. Die habe ich jetzt im Buch so die Ideologen genannt. Und dann gibt es Leute, denen geht es vor allem um sich selbst. Die habe ich Karrieristen genannt. Und die sind sozusagen im Clinch miteinander. Also es gibt so den Frauke-Petri-Flügel, den habe ich jetzt eher so, sehe ich eher so als die Karrieristen, die vor allem einfach mit dieser Partei irgendwie ankommen wollen. Die meckern zwar immer über das Establishment, aber wollen eigentlich selber Establishment sein. Und dann gibt es eben die Leute so wie Beatrix von Storch, die wirklich Anliegen haben. Also die muss man absolut nicht teilen oder muss man nicht mit einverstanden sein, aber denen geht's um was. Und das sagen die auch. Und auch der Höcke, der hat ja irgendwie Ansichten, der macht ja sehr deutlich, was er will, sozusagen, der geht wegen einer Ideologie in die Politik. Der ist quasi schon ein echter Politiker, der will irgendwie was verändern, was jetzt vielleicht Deutschland nicht unbedingt gut tut, aber was sozusagen, der will was erreichen. Und zwischen denen steht dann noch so eine dritte Truppe, die habe ich jetzt mal so Idealisten genannt, wobei das auch sehr positiv noch formuliert ist. Das sind, glaube ich, Leute, die wirklich sich nicht klar machen, dass diese Partei schon gekapert ist, eben von Rechtsradikalen oder eben Leute, die einfach gnadenlos auf die eigene Karriere setzen. Und die sind wirklich so Leute, die denken noch, man kann aus der AfD so eine CDU 2.0 machen und irgendwie so eine konservative Kraft, bürgerlich gemäßigt und so. Und die machen auch meistens die ganze Arbeit und stehen dann so in der zweiten und dritten Reihe und sind so die Wasserträger für die anderen.
Und Frau Gepetri hat es sogar schon angesprochen, bei der bist du so ein bisschen in Ungnade gefallen, können wir sagen. Was ist da passiert?
Ja, ist ganz witzig. Also es fing eigentlich so damit an, ich habe einen kritischen Artikel geschrieben darüber, dass sie und ihr damals nur Freund, später jetzt ja Ehemann und Vater ihres ungeborenen Kindes, dass sie eben versucht, den so in der Partei so voranzubringen, den immer so Sachen zuzuschanzen und auch irgendwie den in so Gremien einzuschleusen, wo er eigentlich gar nicht hingehört und so, und dass die anderen in der Partei das nervt. Das habe ich so beschrieben. Und das hat sie tierisch geärgert und sie hatte eben auch dann nachher so das Gefühl, ich will die beiden irgendwie auseinanderbringen. Also es war fast so wie so ein bisschen Psychospiel oder so. Und das haben die mir auch mal bei einer Veranstaltung von der Bühne runter so vorgeworfen. Hier, da sitzt ja die Frau Ammann und die sagt, wir sollen uns trennen, aber wir werden uns nie trennen und wir lieben uns oder was weiß ich. Also es war wirklich so ein bisschen spooky. Also es hat so eine persönliche Ebene erreicht, bei der ich jetzt auch nicht sehe, wie ich das irgendwie wieder kitten kann, weil das ist einfach, der Vorwurf ist so absurd.
Nah warst du also an der AfD dran. Und wir wollen gleich weiter ins Detail gehen. Dein aktuelles Buch ist erschienen bei Drömer Knauer und es dreht sich um die Alternative für Deutschland oder auch Angst für Deutschland. Und nach den Mighty Oaks mit Be With You Always sind wir zurück mit Melanie Ammann auf Flux FM. Die Mighty Oaks mit Be With You Always hier auf Flux FM. Und wir haben immer noch Melanie Ammann zu Besuch mit ihrem neuen Buch über die AfD, erschienen bei Drömer Knauer, und freuen uns, dass du uns noch mal ein bisschen Einblick gibst, ja, in deine Welt. Du hast jetzt fast 4 Jahre AfD-Berichterstattung gemacht. Das ist schon mal erstmal, man muss sich da wirklich ja reinheften in dieses Thema. Und ich kann mir vorstellen, viele sagen, oh Gott. Und dann muss man ja, also man muss recherchieren bis ins kleinste Detail. Man muss sich mit Leuten anfreunden. Man muss das im Grunde in sein Leben aufsaugen. Und das hast du ja wahrscheinlich dann auch gelebt die letzten Jahre. Alle Veränderungen mitgemacht. Was hat das auch mit dir gemacht? Würde mich mal interessieren. Was macht das?
Ja, ich bin so eine sauertöpfische alte Vettel geworden.
Nein, das Gegenteil ist der Fall.
Nein, aber es fällt mir jetzt kein besseres Wort, es war schon irgendwie belastend. Auch als ich dieses Buch geschrieben habe, da hat mein Freund oft abends, wenn er nach Hause kam, ich hatte ja frei für das Buch, ich hatte dann ein paar Monate Zeit, das zu schreiben. Und wenn der dann abends nach Hause kam, dann hat er manchmal gesagt, ich finde, du solltest jetzt noch mal eine Runde um den Block gehen, weil du bist echt gerade irgendwie ungenießbar. Weil du bist ja dann natürlich, wenn du dich immer mit der AfD auseinandersetzt, vor allem mit der neuen AfD, die eben auch so dieses Aggressive hat und dieses Intolerante irgendwie, dann bist du den ganzen Tag in diesem Gedankenkosmos drin, in diesen Ängsten und bei diesem Zorn und so. Und das färbt schon auf einen ab. Also das verdirbt einem einfach die Laune. Und manchmal fragt man sich auch so, Gott, stimmt das vielleicht doch? Und werden wir jetzt überrannt von den Fremden und so? Da muss man sich dann wie so ab und zu mal wieder rausziehen und denken so, ey, ich meine, ich wohne ausgerechnet in Berlin, in der Stadt, in der so viele Ausländer wohnen und in der es total, ja, noch wirklich eigentlich im Großen und Ganzen ganz sich sehr, sehr gut leben lässt. Und also man darf sich da einfach nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Welche Rolle, um jetzt mal kurz aufs Netz zu kommen bezüglich der AfD, also welche Rolle spielt das Netz und welche Möglichkeiten bietet es für eine Partei wie, ja, die AfD in der heutigen Zeit?
Ja, es ist ein total wichtiger Kommunikationskanal für die, weil die ja auch wissen, dass sie jetzt von den etablierten Medien so wie uns eigentlich eher wenig Positives zu erwarten haben. Also angefangen von kritischen Fragen bis zu Enthüllungen, was bei denen so hinter den Kulissen abgeht. Und da ist natürlich Facebook viel dankbarer, wenn du da irgendwie so eine Followerzahl hast oder Fanzahl hast wie die AfD. Die haben ja mehr als die CDU und die SPD zusammen so ungefähr. Also damit können die natürlich eine viel größere Community erreichen. Und dann funken die lieber darüber, statt sich die Mühe zu machen, irgendwie mit der Süddeutschen oder Spiegel oder FAZ irgendwie sich abzugeben.
Mhm. Viele Hörer, mit denen wir auch gesprochen haben, die haben eben berichtet, dass wenn man jetzt bei Familienfeiern ist, an Weihnachten oder so, dann war die AfD teilweise Streitpunkt. Ein Punkt, den du in deinem Buch auch ansprichst, also sagst selbst, man trifft Leute, die man näher kennt und sagt sich, krass, was machst du auf dieser Veranstaltung? Wie schafft es die Partei, ja, so viel Streit zu entfachen, so viel Kopfschütteln, so viel Fassungslosigkeit, Fremdschämen von Onkel Olaf, der einfach sagt, ey, die AfD, die will ich, das ist wirklich meine Alternative.
Ja, das finde ich eigentlich am schlimmsten, muss man sagen, diese zwischenmenschlichen Konflikte irgendwie in der Familie oder im Freundeskreis und so, weil das ja oft so eine, ja, weil die AfD einfach es geschafft hat, da auch so einen rauen Ton reinzubringen und diesen Ton auch so für selbstverständlich und legitim irgendwie zu erklären. Ich finde, das hat diese Streitereien irgendwie so erbittert gemacht und da gibt's, glaube ich, wirklich keine richtige Regel, wie man das lösen soll. Also man muss wirklich sich einfach sagen, das sind eigentlich geliebte Menschen, mit denen man ja irgendwie noch den Rest seines Lebens zu tun haben will. Und es muss irgendwie gelingen, diese Themen auf einer vernünftigen Ebene zu besprechen. Aber also da so richtig, das Patentrezept habe ich da auch noch nicht gefunden.
Mhm. Wenn es um den Umgang mit der AfD geht, da gibt's ja viele, die sagen, mit denen setze ich mich gar nicht auseinander. Eben auch ranghohe Politiker, die sagen, ich stelle mich mit denen nicht auf eine Bühne, ich ignoriere die einfach und irgendwann verschwinden die bestimmt auch wieder. Aber wie siehst du das? Wird das funktionieren?
Also ich halte das für totale Augenwischerei. Also ich finde, die Themen, die die AfD spielt, sind ja da. Also die könnte nicht existieren, die AfD, wenn es die Probleme, die sie natürlich hochstilisiert und hochjazzt und so, wenn es die nicht an sich gäbe. Und es gibt ja nun mal genug politische Probleme mit Integration und der Finanzierung für die Flüchtlinge und so. Das sind, also solange man sich da irgendwie wegduckt und da diese Auseinandersetzung nicht sucht und die aber auch mit, die AfD auch mit Fakten konfrontiert, mit denen sie sich dann auseinandersetzen müssen und sie zwingt sozusagen Ausnahme und Regel wieder richtig zu definieren. Also das muss man schon machen, sonst überlässt man ihnen ja auch die Bühne. Und auch wenn man sie nicht einlädt zu irgendwelchen Podiumsdiskussionen, das bringt nichts, weil die immer irgendwo ein Podium finden.
Ich hatte schon gedacht, dass eigentlich ja, wenn man dein Buch gelesen hat, dass du die perfekte Beraterin wärst für das Wahlkampfteam von Angela Merkel. Wenn man sagt, was sind unsere Problemfelder? Da ist die AfD bestimmt auch irgendwo auf einem Notizzettelchen drauf. Und du warst ja so nah dran wie kaum ein anderer, muss man sich. Du hast dich so intensiv damit beschäftigt und hast in deinem Buch aufgezeigt, welche Strömungen, was es alles gibt und wie man sie vielleicht packen könnte, die Partei, wie sie sich selber auch vielleicht verändern könnte. Was sagst du denn dazu? Was müsste die Partei anders machen, um ja für den einen oder anderen, auch vielleicht von unseren Hörern, dass die sagen, die wähle ich jetzt. Was muss da für ein Wandel stattfinden?
Also du bringst mich ja auf völlig wirre Ideen hier. Also was die Parteien machen sollten. Also es hängt sehr von der Partei ab, würde ich sagen. Weil man muss sich, glaube ich, einfach, jede Partei muss erstmal überlegen, ist die eigene Klientel anfällig für die AfD-Themen? Also zum Beispiel bei den Grünen ist das ja gar nicht so ein großes Problem. Da sind einfach so dermaßen Welten dazwischen. Aber für die CDU ist das natürlich ein total wichtiges Kernthema für den Wahlkampf. Und also nach meiner Meinung, finde ich, sollte die CDU diese Themen, mit denen vielleicht Leute wie wir nicht so viel anfangen können, so wie Patriotismus oder Verhältnis zu Deutschland und so, das sollte sie schon wieder spielen, halt auf eine Art, wie die AfD es nicht spielt, also auf so eine vereinende oder positive Art. Also die AfD macht das ja so auf so eine aggressive, abgrenzende Art eben, so wer zu uns gehört und wer nicht zu uns gehört. Und wenn es der CDU da gelänge, irgendwie sozusagen ein positives Gegenmodell zu entwickeln, was sie manchmal auch schon machen, die haben auch schon in ihren Parteitagsanträgen irgendwie stehen dann da so Sätze drin, so ach, so schön in Deutschland zu leben und so. Das sind so Sätze, über die können wir vielleicht jetzt lachen, aber das ist für viele Leute wirklich so ein total wichtiges Anliegen und also für CDU-Anhänger gerade. Und ich finde, da bricht denen kein Zacken aus der Krone, wenn die diese Themen spielen. Aber sie müssen sie halt auf eine Art spielen, die vereinend wirkt und nicht ausgrenzend.
Was können wir jetzt bei der Bundestagswahl erwarten? Also ergebnismäßig, jetzt nicht irgendwelche Prozentzahlen, aber in wie vielen Landtagen sie vertreten sein werden. Einfach mal so, hast du ein paar Zahlen im Kopf? Ich denke schon, dass du uns mal nochmal aufzeigen kannst, wie die AfD denn tatsächlich doch in der politischen Landschaft da sein wird.
Also im Moment ist sie ja, steht sie ja denkbar schlechter für ihre eigenen Verhältnisse. Also so 8% hatte sie jetzt in der jüngsten Umfrage. Das ist natürlich sehr wenig. Ich habe im Buch am Ende gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, wenn das so weitergeht, dass sie sogar an die 20% kommen bei der Bundestagswahl. Da gab es eigentlich auch noch keinen Martin Schulz und da gab es auch noch keine Höcke-Rede in Dresden. Also ich glaube, diese beiden Faktoren, die haben der AfD schon signifikant geschadet. Ich glaube aber trotzdem, dass die nochmal kommt wieder. Also ich glaube, dass diese 8%, das ist nicht das letzte Wort. Wir werden in den nächsten Monaten sicher noch genug Krisen, Anschläge, wer weiß was erleben. Und die AfD, die zieht ja ihre Nahrung sozusagen immer aus diesen Stimmungen und diesen Ängsten. Und ich glaube, die machen nochmal ein richtiges Comeback, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Also ich weiß nicht, ich halte schon 15% oder so für realistisch.
Und du bleibst jetzt da natürlich auch dran und sitzt dann da mit dabei, wenn sie im Bundestag sind. Das nur ganz abschließend nochmal, was sind für dich dann so spannende Momente oder das ist wahrscheinlich auch was, worauf man sich in Anführungsstrichen freut oder gespannt ist, ne?
Ja, ich bin total gespannt, wie diese Bundestagsfraktion wird von denen, weil im Moment ist es ja so, die hocken ja alle in ihren Landesverbänden, jeder hat da so seine Homebase und die treffen sich zwar immer mal wieder in der Bundesspitze der Partei und dann zoffen sie sich auch, aber danach ist jeder so in seinem Sprengel und wenn die aber in einer Fraktion sind, dann müssen die halt wirklich kontinuierlich in einem Team irgendwie eine Haltung entwickeln zu Themen und wie das gehen soll, ist mir echt... Das wird, glaube ich, journalistisch echt super interessant.
Ja, da muss der Gaul gezähmt werden, von dem du gesprochen hast. Ne?
Genau, an dem die sich irgendwie so festkrallen noch. Ja, genau.
Der wilde Gaul, die AfD. Ja, ihr könnt viel lernen und nachlesen über die AfD, falls euch das vor der Bundestagswahl auch nochmal interessiert. Wer steckt eigentlich genau dahinter? Wie waren die Anfänge und wie haben sie sich bis jetzt entwickelt? Und was wird aus ihnen jetzt, wahrscheinlich kleine Prognose von Melanie Ammann nochmal auch jetzt dann ab September. Angst für Deutschland heißt ihr aktuelles Buch, die Wahrheit über die AfD, wo sie herkommt, wer sie führt, wohin sie steuert, erschienen bei Drömer Knauer. Wir schreiben euch gerne hier so auf unsere Liste beziehungsweise antworten euch per Mail, wenn es geklappt hat, falls ihr das Buch gewinnen wollt. win@fluxfm.de ist die Adresse. win@fluxfm.de. Nennen wir es doch einfach mal AfD im Betreff und dann wollen wir die Glücklichen auch mit einem Buch bedenken. Und ja, vielen Dank für deine Zeit und ja, sehr spannendes Thema, was wahrscheinlich noch lange aktuell sein wird. Und wir werden dich noch in der ein oder anderen Fernsehsendung oder Radiosendung hören. Und naja, da hältst du uns weiterhin hier bei Flux FM auch bitte auf dem Laufenden.
Aber sicher.
Sehr schön. Nico Suave mit Vergesslich. Vielen Dank an Melanie Ammann und alle Jote.
Tschüss.